Ja, ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen sein darf in Hannover. Ich freue mich auch immer besonders, wenn ich gemeinsam mit meinem Freund und Bruder Wolfgang Nestvogel einen Dienst haben darf. Und er hat ja gesagt, dass ich trotzdem letzten Samstag gekommen bin, trotzdem Bundesligaspieltag. Und ich habe eine ganz böse Entdeckung gemacht. Ich werde immer nur zu Bibeltagen eingeladen, wenn Bayern München nicht deutscher Meister wird. Das war das letzte Mal so und es ist dieses Mal wieder so. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ab nächstes Jahr die nächsten 10 Jahre nicht mehr kommen werde zu den Bibeltagen. Genau. Ja, genau. Wir wollen weitermachen im Buch Joel und lesen von Kapitel 2. Vers 1 bis 17, Joel 2 von Vers 1 bis 17. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodern die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm keinen drinnen. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es. Hüpfen sie über die Gipfel, die Berge, wie das Prasseln der Feuerflammen die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. Wie Helden rennen sie, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauern. Und sie ziehen jeder auf seinen Weg und ihre Pfade verlassen sie nicht. Und keiner drängt den anderen. Sie ziehen jeder auf seine Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch. Ihr Zug bricht nicht ab. Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstert sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr lässt von seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn, und sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir, mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sich spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Soweit dieser erste Abschnitt von Kapitel 2. Vor einigen Jahren, da gingen wir zum ersten Mal in die Ferien ins Erzgebirge nach Sachsen. Und ich hatte sehr viel von dieser Landschaft gehört, auch schon einige Bilder gesehen und komme ja ursprünglich selbst aus einem Mittelgebirge, aus dem Schwarzwald. Und als wir dann ins Erzgebirge gekommen sind, dann hat einiges trotzdem ganz anders ausgesehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir leben ja inzwischen auch in einem etwas höheren Gebirge in der Schweiz. Ich wusste, dass es nicht so hoch ist, aber trotzdem hat einiges ganz anders ausgesehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss dazu sagen, ich habe das Erzgebirge trotzdem sehr lieb gewonnen. Aber das erste Mal richtig dort, einige Vorstellungen mussten korrigiert werden. Jetzt bekommen wir in Kapitel 2 einen näheren Einblick in den Tag des Herrn, von dem Joel immer wieder spricht. Und wir haben zahlreiche andere Stellen in den Propheten, auch im Neuen Testament, die von diesem kommenden Tag des Herrn sprechen, von den Ereignissen, die mit der sichtbaren Wiederkunft Christi auf dieser Erde zusammenhängen. Und Joel 2 möchte uns hier einen tieferen Einblick geben in das, was mit dem Tag des Herrn zusammenhängt. Aber jetzt müssen wir eines berücksichtigen. Joel 2 und alle anderen Stellen wird sich wortwörtlich erfüllen. Und ich bin überzeugt, wir werden einmal darüber staunen, wie wörtlich sich das erfüllt hat. Nicht bildhaft oder nicht geistlich oder sonst etwas, sondern wortwörtlich erfüllt hat. Eine andere Frage wird sein, ob sich alle unsere Vorstellungen erfüllen, die wir uns aufgrund dieser Bibeltexte gemacht haben und all unsere Systeme. Und unter diesem Vorzeichen möchte ich eigentlich an Joel 2 gehen, wenn wir uns mit dem Kapitel beschäftigen, wenn ich auch manche sagen werde, Gottes Wort wird sich wörtlich erfüllen. Aber ob sich das, so wie wir vorstellen, wörtlich erfüllen wird, das müssen wir abwarten. Aber wir können uns darauf verlassen, es wird sich erfüllen. Und deshalb sollte sich manches anders erfüllen, wie wir uns das vorstellen, nicht wie es dasteht. Dann sollen wir immer zur Korrektur bereit sein. Es geht um den Tag des Herrn. Ich habe Ihnen noch zwei Folien und wer die von Ihnen möchte, wird die noch bekommen. Frau Trunk, hat sie noch kopiert oder wird sie noch fotokopieren, damit Sie das nicht mitschreiben müssen alles? Das ist zunächst, Kammer, das Licht, jetzt ist noch die Sonne seitlich da. Das Licht vorne vielleicht ausmachen. Ja, aber trotzdem, wird nicht besser. Ich lese Ihnen das kurz vor. Das sind jetzt alles alttestamentliche Begriffe für den Tag des Herrn oder für die Ereignisse, die mit der großen Trübsal zusammenhängen. An verschiedenen Stellen ist aus einem Buch, die Quellenangabe ist dabei, also kein Plagiat. Und alttestamentliche Begriffe und Redewendungen über die Trübsal. Tag des Herrn, das haben wir bei Joel ganz häufig, 5-mal haben wir heute gehört. Bei Maleachi wird der große und schreckliche Tag des Herrn genannt. Bei Mose oder Zephania Leid und Drangsal. Bei Daniel und Zephania Zeit oder Tag der Drangsal. Bei Jeremia Tag der Drangsal Jakobs oder Trübsal, wie es in einigen Übersetzungen heißt, oder Bedrängnis. Dann Geburtswehen bei manchen Propheten. Tag des Verderbens, bei Jesaja und Daniel Verfluchung. Jesaja spricht auch von dem seltsamen Werk des Herrn in Bezug auf den kommenden Tag des Herrn. Dann ein herflutende Geißel, Tag der Vergeltung, Tag des Grimms des Herrn, Tag der Not, Tag der Verwüstung, Tag des Dunkels und der Finsternis, Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Tag der Posaunen des Kriegsgeschrei, Zorntag des Herrn, Tag der Verwüstung des Allmächtigen und dann das Feuer seines Eifers. Das sind also alles Synonyme, die wir im Alten Testament haben, bei denen es immer um den Tag des Herrn geht, mit verschiedenen Worten. Dann habe ich Ihnen noch eine zweite Folie. Das sind jetzt Ereignisse, die mit dem Tag des Herrn zusammenhängen. Die wird es nicht alle behandeln werden, aber einige davon im Buch Joel. Nein, das war die falsche Seite. So rum. Einmal gehört dazu die Machtentfaltung des Antichristen, sein Bund mit Israel verbunden mit einem religiösen System. Dann die Gerichte über die Menschheit, die uns in der Offenbarung näher beschrieben werden zum Tag des Herrn. Dann das Gericht und die damit verbundene Trübsal über Israel als dem auserwählten Volk Gottes, davon spricht ja auch Joel. Dann die Schlacht um Harmageddon sowie das Eingreifen Gottes zur Errettung Israels, das damit verbundene Gericht über die Angreifer. Dann die Reinigung und innere Erneuerung Israels sowie die endgültige Sammlung Israels. Dann das Gericht über den Antichristen, den falschen Propheten und das Völkergericht. Die Bindung Satans für 1000 Jahre sowie das 1000-jährige Reich sind auch noch Ereignisse, die mit dem Tag des Herrn zusammenhängen. Und Petrus gebraucht es dann auch für den letzten Aufstand Satans gegen Gott, das Gericht über Satan, Himmel und die Erde, der große weiße Thron, wird auch der Begriff Tag des Herrn gebraucht, wenn diese erste Schöpfung vergehen wird. Und John MacArthur nennt uns verschiedene Merkmale im Zusammenhang mit dem Gerichtshandeln Gottes. Wir finden einige auch bei Joel davon. Einmal seismische Störungen, sowohl Erdbeben wie auch Luftbeben bei verschiedenen Propheten. Naturgewalten, Wolken und Finsternis, kosmische Umwälzungen, ein überaus schrecklicher Tag und eine Verwüstung vom Allmächtigen. Das sind also alles Dinge, die mit dem kommenden Tag des Herrn zusammenhängen. Wie gesagt, Sie bekommen das als Fotokopie, wer das von Ihnen gerne haben möchte, als Ergänzung zu Ihren Unterlagen. Nun, das erste jetzt in Joel 2, das ist das Alarmsignal am Tag des Herrn. Wir haben hier eine Stelle, von der der Herr wieder von meinem spricht. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Wir hören das auch noch heute Abend, immer wieder mein, und hier in Kapitel 2, Vers 1, da geht es um meinen heiligen Berg. Da sagt der Herr, blas das Horn auf Zion oder die Posaune auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Im engen Sinn ist damit der Tempelberg gemeint in Jerusalem. Der Berg, den Gott auf dieser Erde erwählt hatte für sein Volk als der Ort, an dem er angebetet werden sollte, an dem das Volk ihm Opfer brachte und ihm diente. Und zugleich der Ort, an dem seine Gegenwart war. Die Wolke, die Herrlichkeit Gottes, die ja erst in 2. Mose 40 in die Stiftshütte einzog und dann bei der Tempeleinweihung des ersten Tempels durch Salomo, die Schechina, wie die Rabbinen sagen, die Herrlichkeit Gottes in der Wolke, die den Tempel erfüllt hat. Es geht also um diesen Ort. Und jetzt wird dieser Ort der Anbetung und der Gegenwart Gottes zu einem Ort des Alarmsignals in unserem Text, der Tempelberg. Und zwar zu einem Alarmsignal vor einem bevorstehenden Angriff, vor einer kommenden Verwüstung. Jetzt haben wir in der Bibel verschiedene Bedeutungen für das Schofarhorn oder die Posaune. Wir haben beispielsweise in Offenbarung 11, Vers 15 die letzte Posaune. Und das ist etwas anderes wie die Posaune oder das Horn, das wir in unserem Text haben. Im Alten Testament, also es sind verschiedene Posaunen, im Alten Testament, da finden wir die Posaune oder das Horn im Zusammenhang mit Israel an ganz verschiedenen Stellen. In 4. Mose 10, Vers 1 bis 10, da bekam Mose den Auftrag, 2 silberne Trompeten herzustellen. Und die Trompetensignale, die wurden für ganz bestimmte Zwecke im Volk Israel gebraucht. Das war zum Führung geben auf ihren Reisen. Das Trompetensignal wurde bei Kriegen gebraucht, wenn sie Kämpfe hatten. Es wurde bei bestimmten Opfern gebraucht. Die Posaunen wurden bei den von Gott gebotenen Festen gebraucht. Und außerdem, wenn das Volk gelagert hat, dann war das Posaunensignal immer das letzte Signal, das das Volk aufgerufen hat, aufzubrechen, den Lagerplatz zu verlassen und weiter in Richtung des verheißenen Landes zu gehen, sich auf den Abmarsch zu begeben. Nun, in unserem Text, da geht es jetzt um ein Alarmsignal für Israel mit dem Blasen des Horns oder dem Blasen der Posaune. Es geht um ein Alarmsignal. Die Bewohner erschrecken angesichts einer drohenden Gefahr. Und das ist nicht nur bei Joel so, das finden wir auch bei Hesekiel, bei Hosea und Amos. Da finden wir auch dieses erschreckende Signal. Die Bevölkerung zuckt zusammen, Gefahr ist im Anzug. Das Volk und das Land erzittert bei diesem Klang. Warum? Der Tag des Herrn ist nahe. Und Joel spricht von einem Tag des Wetterdunkels, des Gewölks und der Dunkelheit im Zusammenhang mit dem kommenden Tag des Herrn. Robert Chisholm macht in diesem Zusammenhang deutlich, wie bei den Plagen über Ägypten zuerst die Heuschreckenplage kam. Wir haben heute Morgen gehört von den Heuschrecken. Und dann als die neunte Plage kam, die Finsternis. War bei den 10 Plagen so, die über Ägypten hereingebrochen sind. Jetzt kommen wieder zuerst die Heuschrecken und dann kommen die Dunkelheit und die Finsternis. Aber diesmal geht es nicht um Ägypten oder um eine andere Nation, sondern dieses Mal geht es um Gottes Volk selbst, das in erster Linie von diesem Gericht betroffen ist. Wir finden Dunkelheit, Gewölk sowohl bei Gericht wie auch immer bei Gottes Offenbarungen. Denken Sie zum Beispiel an den Sinai. War mit Dunkelheit und Gewölk, in dem sich die unerträgliche Herrlichkeit Gottes für uns Menschen versteckt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, mit dem sie sich umgeben hat, weil sie für uns Menschen sonst unerträglich gewesen wäre. Und da sehen wir, dass Gericht immer zugleich auch Gottes Offenbarung ist. Das ist eine Sache, die schmeckt uns in der heutigen Zeit überhaupt nicht. Wir denken, alles, was mit Gnade zu tun hat und Barmherzigkeit zu tun hat, das ist gut, das kommt von Gott. Und alles, was mit Gericht zu tun hat und so weiter, das ist schlecht, das tun wir dann lieber aufs andere Konto buchen. Aber hier wird deutlich in diesem Text nicht, dass wir Gericht verharmlosen oder schönreden. Aber Gericht hat etwas auch mit Gottes Offenbarung zu tun. Wolkendunkelheit bei Gottes Offenbarung. Hier auch, wie er sich im Gericht über sein Volk und dann, wie wir auch sehen, wir noch über die Menschheit offenbart. Das ist das Erste. Dann das Zweite, die unaufhaltsame Invasion am Tag des Herrn. Nun wird uns mehr beschrieben wie eine Heuschreckenplage in Kapitel 1. Kapitel 1, da haben wir zunächst eine Heuschreckenplage. Es kommt ein großes und mächtiges Volk unaufhaltsam übers Land. Die Heuschreckenplage war real. Aber jetzt geht es weiter, jetzt kommt das nächste dahinter. Ein mächtiges Volk, unaufhaltsam übers Land. Und im Zusammenhang mit Joel 2, Vers 20, lesen wir, dass es das Volk aus dem Norden ist. Und wir haben hier eine Parallele zu Hesekiel 38 und zu Hesekiel 39. Gog aus Magog, das ebenfalls aus dem Norden über Israel kommen wird. Auch eine Parallele zu Daniel 11. Vers 40 bis 45. Dort spricht Daniel auch von diesem letzten großen Ereignisgericht vor der Wiederkunft Christi. Und möglicherweise steht diese Invasion auch in einem Zusammenhang mit Jesaja 30 und 31. Dort wird uns die Vernichtung des Königs aus dem Norden beschrieben, die wir hier haben. Zunächst prophezeit Joel, wie diese Invasion unaufhaltsam rollt. Keine militärische Abwehr wird dieses Volk aufhalten können oder dieses Heer. Wir lesen, keine Mauer, kein Bollwerk, kein Schutzraum bleibt vor ihnen verschlossen. Und Joel sagt uns, das Land, das zuvor wie den Garten Eden ausgesehen hat, wird danach in Flammen lodern und verwüstet sein. Damit haben wir einen ganz klaren Hinweis, dass Israel als Land und Volk wiederhergestellt sein muss, bevor diese letzte Invasion kommen kann, von der der Prophet Joel hier spricht. Denken wir beispielsweise nur an das sogenannte Huletal in Galiläa im Norden von Israel. Das war, bis die Pioniere kamen, bei der vorletzten Jahrhundertwende ein Malariasumpf. Völlig unbrauchbar, unbewohnbar. Die Leute, die dort in der Nähe waren, starben an Malaria, wenn sie nicht weggegangen sind. Und die Pioniere fingen dann an, die zurückgekehrten jüdischen Siedler haben dieses Land entwassert. Meines Wissens Israel das einzige Land, das die Malaria ausgerottet hat im vorletzten Jahrhundert. Und inzwischen eines der fruchtbarsten Täler geworden. Baumwolle hat man dort angepflanzt, inzwischen pflanzt man andere Dinge an. Also das Land muss wiederhergestellt sein, bevor diese letzten Ereignisse kommen können, von denen Joel hier spricht. Jahrhundertelang ödes Land. Und durch die Wiedererstehung Israels immer mehr Flächen werden zu einem fruchtbaren, blühenden Land. Eine erste Erfüllung dieser Prophetie, die haben wir zweifach. Das war zum einen wohl die Invasion von Assyrien 722 vor Christus, als das Zehnstämmereich zerstört wurde. Und dann die zweite Vorerfüllung 586 vor Christus, die dritte Deportation nach Babylon und die Tempelzerstörung durch Nebukadnezar. Das waren wohl die ersten beiden Erfüllungen, eben das Horn auf dem Heiligen Berg. Damals fiel der Tempel in die Hand von Heiden, die dann den Tempel zerstört haben. Und Jeremia spricht in diesem Zusammenhang in Kapitel 1, Vers 14 von dem hereinbrechenden Unglück über die Bewohner aus dem Norden. Jetzt ist die Frage, wo wir diese Invasion mit ihrer eigentlichen Erfüllung einzuordnen haben. Ich habe es Ihnen gesagt, 722, 586 Vorerfüllungen. Im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn gehört sie zur Trübsal Jakobs. Ich habe Ihnen vorher diese verschiedenen Begriffe gezeigt, ganz unabhängig, wie man jetzt über die Entrückung der Gemeinde denkt. Sie gehört zur Trübsal Jakobs. Und einige Ausleger sehen im Zusammenhang mit Hesekiel 38 und 39 sowie Daniel 11 einen völlig überraschenden Angriff Syriens auf Israel, nachdem das Land oder das Volk besser gesagt einen Scheinfrieden, einen Bund unter dem Antichristen eingegangen ist. Und dass dieser Überfall von aus Norden zugleich der Auftakt ist für die letzten Ereignisse um Israel, die Schlacht zu Harmagedon, die Landung der übrigen Weltheeres, ja die Bucht von Haifa, die sich dann nach Osten in das Land hineinzieht, in die Ebene zu Harmagedon. Also einige Ausleger sehen das in dem Zusammenhang erst ein Ereignis von Norden, was dann die Weltheere veranlasst, ebenfalls in Israel eine Invasion durchzuführen. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Ereignisse aus Joel 2 und das Gericht über die Nationen in Joel 4, Vers 2, tatsächlich als zwei verschiedene Ereignisse angesehen werden können. Aber es ist gut möglich, dass die Invasion in Joel 2 die Schlacht um Harmagedon selbst ist, wie es in der Offenbarung genannt wird, wenn die Weltheere sich unter der Führung des Antichristen aufmachen, um Israel endgültig auslöschen zu wollen. Da ist immer wichtig, dass wir uns da nicht in ein System absolut verrennen und sagen, und das muss so sein und so sein und dann muss es so sein. Ich habe Ihnen gesagt, es wird sich erfüllen und wir werden alle staunen, wie sich es erfüllt, wie genau. Aber ob sich unsere Systeme alle erfüllen, das ist immer eine zweite Frage. Und deshalb, es geht insgesamt um diese letzten entscheidenden Ereignisse, diese Schlacht, die die Wiederkunft Jesu auslöst. Ob das eine jetzt vorgezogen ist und die anderen kommen dazu oder alles auf einmal dann über Israel losbricht. Und dazu passen auch die kosmischen Erschütterungen, von denen wir in Vers 9 und Vers 10 in unserem Kapitel lesen. Wenn wir die weltpolitischen Entwicklungen anschauen, dann ist es sehr wohl möglich, wir stehen gerade an einer Schwelle, wo keiner weiß, wo der Schuss hinausgeht in den islamischen Staaten. Aber es wäre denkbar, dass es einem Zusammenschluss mit dem Westen und Israel gegen die islamischen Staaten kommen könnte. Einem Scheinfrieden unter dem Antichristen. Das ist eine Option, die denkbar ist, aber es kann auch völlig anders sein. Wir wissen nicht, auf welche Seite das Pendel jetzt kippt bei den ganzen Entwicklungen, die da sind. Wird Ägypten, wird Libyen zu einem islamistischen Staat, wirklich zu einem fundamentalistischen Staat, oder wird es zu einem demokratischen Staat? Niemand kann das vorhersagen. Für beides gibt es Anzeichen. Interessant auf der anderen Seite, Dave Hunt sprach schon vor über 20 Jahren in seinem Buch Globaler Frieden, Auftreten des Antichristen, davon, dass der fundamentalistische Islam eines Tages genauso kollabieren könnte wie die Sowjetunion. Und dass damit der Welt der Weg frei wird für eine Welteinheitsreligion und einen gemäßigten Weltfrieden in diesem Zusammenhang. Wir wissen das nicht. Unser Herr weiß es, und ich möchte mich hier überhaupt nicht festlegen, nur Ihnen sagen, was denkbar wäre, wie das Ganze kommen könnte. Auf jeden Fall, ob das jetzt auf die eine Seite kommt oder auf die andere Seite kommt oder in einer Weise, die wir uns heute noch gar nicht denken können. Die Invasion gegen Israel hängt mit den letzten Entwicklungen vor der Wiederkunft Jesu zusammen. Und jetzt wird uns in Joel 2 das Herannahen dieser unaufhaltsamen Invasion beschrieben. Und jetzt ist das Interessante, wenn Sie diesen Text genau lesen, Joel gebraucht immer wieder vergleichende Worte in diesem Zusammenhang. Er schreibt jetzt nicht, dass es Pferde sind, sondern sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden. Also es müssen nicht Pferde sein, es sind immer vergleichende Worte. Und wie Reitpferde, wenn sie rennen. Und so geht es dann weiter, wie das Rasseln von Kriegswagen, hüpfen sie über Gipfel. Und alles, was er dann schreibt, also es sind immer vergleichende Worte, die Joel hier gebraucht in seinem Text. Einige Ausleger sehen darin die Beschreibung von Heuschreckenschwärmen und ihrem Lärm, den sie verursachen, also von Kapitel 1, dass es um reale Heuschreckenschwärme geht. Und es hat sich auch damals real erfüllt mit einer Heuschreckenplage. Auf der anderen Seite kann durch diese vergleichende Beschreibung auch ein hochmodernes Kriegsheer geschildert sein. Durch dieses Wie, das uns hier genannt wird in diesem Text. Das Rasseln von Kriegswagen beispielsweise, das erinnert an das Rasseln von Panzerketten, wenn die Panzer rollen. Also es sind immer vergleichende Dinge, die uns hier genannt werden. Sie springen über die Bergspitzen. Und Robert Chisholm erwähnt in diesem Zusammenhang, dass der hebräische Begriff für Springen oder Hüpfen auch für schnelle Streitwagen wie auch für fliegende Heuschrecken genannt werden kann. Und damit wäre eine Invasion am Boden und aus der Luft geschildert. Jetzt sage ich Ihnen etwas in der Hoffnung, dass Sie das richtig verstehen. Geht jetzt nicht um Spekulationen. Geht auch nicht darum zu sagen, dass es das ist, aber wie vorstellbar das alles geworden ist. Wir haben heute Morgen dieses Bild gesehen, hier von der Heuschrecke von vorne. Die USA und auch andere Staaten sind gerade an der Entwicklung von neuen Kampfflugzeugen, der sogenannten nächsten Generation, die F-35, die entwickelt wird. Und vor einigen Zeit sah ich das Bild von den Helmvisieren, das entwickelt wird. Und Sie sehen bei diesen vollen Helmvisieren überhaupt nichts mehr vom Gesicht des Piloten, also von außen nicht einsehbar. Es wird ja alles computergesteuert auf das Display gespielt. Grünliche Visiere, oben mit zwei Knöpfen wie zwei Augen, die dran sind, sieht aus wie das Gesicht einer Heuschrecke. Also 1:1 die Helmvisiere der nächsten Generation sehen aus wie Heuschrecke, die heute in Entwicklung sind. Das können Sie in der Flugrevue in anderen Fachzeitschriften sehen. Ich sage Ihnen nochmal, ich sage jetzt ja nicht, dass es das ist. Nicht, dass jemand heimgeht und sagt, der Bruder Pflaum hat gesagt, die USA greift mit F-35 Israel an. Muss man sich immer absichern nach allen Zeiten, wenn man sowas sagt. Aber ich möchte Ihnen deutlich machen, diese vergleichenden Bilder, die hier Joel braucht, dass da vieles für uns wirklich vorstellbar geworden ist. Dass es durchaus mit den Dingen moderner Kriegstechnik zusammenhängen könnte, die hier zum Einsatz kommt. Und auch das unaufhaltsame Vordringen und Einbrechen in geschlossene Räume könnte ebenfalls ein Hinweis sein auf moderne Waffensysteme. Man ist heute dabei, Drohnen durch die Nanotechnologie in der Größe von Insekten zu entwickeln, die dann in feindliche Befehlsbunker einfliegen können, durch Lüftungsschächte und so weiter. Nochmal, ich sage jetzt nicht, dass es das ist, aber nur, dass wir sehen, vergleichende Dinge, Joel sagt immer wie, dass vieles für uns sehr gut vorstellbar geworden ist, was Joel hier in diesem Text schreibt. Wie dem auch sei, was da steht, ist viel wichtiger. Wir sehen eine unaufhaltsame Invasion in Joel 2 beschrieben, die zunächst alle Abwehrlinien durchbrechen wird. Es gibt kein Aufhalten mehr. In Zacharia 13, Vers 8, da lesen wir in Bezug auf die letzten Ereignisse, dass 2/3 aus dem Land ausgerottet werden. Dort geht es um Israel. 2/3 werden bei diesen letzten Ereignissen vor der Wiederkunft Jesu ihr Leben lassen. Ich weiß, es gibt Menschen, die versuchen, das auf die Geschichte, auf den römisch-jüdischen Krieg nach dem Bar Kochba aufzustellen, aber das geht alles nicht auf. Wir können davon ausgehen, das wird bei diesem Ereignis sein, 2/3 wird wohl ausgerottet und ein dritter Teil wird errettet werden. Und Zacharia spricht wohl genauso von der Trübsal, von dem Tag des Herrn, wie hier Joel in Kapitel 2. Und damit das dritte, das Erzittern der Völker und die Stimme des Herrn. Zuerst spricht Joel davon, wie das Gericht über Israel hereinbricht und von Jerusalem aus das Alarmsignal gegeben wird bei diesem Gericht. Jetzt wollen wir im Hinterkopf behalten, dass das Ziel dieses letzten Gerichtes nicht die Vernichtung, sondern die Errettung und die Erneuerung Israels ist. Ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Das ist das Ziel dieses letzten Gerichtes. Und jetzt geht es in Vers 6 weiter in Joel 2. Nicht nur Jerusalem erzittert, sondern die Gesichter der Völker erglühen, lesen wir hier, die mit an dem Ereignis beteiligt sind oder mit in dieses Ereignis hereingezogen sind. Es beginnt sich das Gericht über die Nationen abzuzeichnen, im Gericht über Israel beginnt sich das Gericht über die Nationen abzuzeichnen, von dem dann in Joel 4, Vers 2 ganz klar die Rede ist. Wir kommen heute Abend darauf zurück. Und das Erzittern der Völker kann in einem Zusammenhang mit dem Einfall aus dem Norden gesehen werden. Durch eine groß angelegte, erfolgreiche Invasion, ob das jetzt erst ein Volk ist, wie manche Ausleger meinen, das Israel angreift oder ob es schon die Weltheere sind, aber die Menschheit kommt ins Erzittern. Von dem, was jetzt durch diesen gewaltigsten militärischen Zusammenstoß, den es wohl jemals in der Geschichte gegeben hat, der Menschheit bevorsteht. Robert Chisholm macht darauf aufmerksam, dass dieses Zittern eigentlich meint, sich vor Schmerz krümmen. Oder eine Frau, die sich dann in den Wehen krümmt, in den Presswehen krümmt. Das ist eigentlich hier mit Erzittern gemeint, das dasteht, die von den Wehen überfallen wird. Und so werden die Völker erzittert, also Alarm für Israel, erschreckt von dem, was kommt. Und gleichzeitig diese letzte Ereignisse, es führt zu einem Erzittern der Völker. In Vers 10 kommen nun diese, in diesem Zusammenhang, kosmische Ereignisse ins Spiel. Und wir finden das immer wieder bei Gottes Eingreifen in der Geschichte Israels, wenn es um Kriegsheere ging, dass kosmische Ereignisse ins Spiel kommen. Das war genauso, als Deborah damals Israel diesen Sieg gab durch Barak. Da lesen wir das beispielsweise auch in Richter 5, Vers 4, wie Gott durch die Naturkräfte eingegriffen hat, zugunsten seines Volkes. Ob die Verdunkelung der Himmelskörper durch entsprechende Waffen hervorgerufen wird, Rauchpilze, oder ob sie von Gott direkt ausgelöst wird, das sollte nicht unsere Sorge sein. Darüber wollen wir auch nicht spekulieren. Es gab mal das Buch in den 70er Jahren von einem gläubigen Atomphysiker, der dann die ganze Offenbarung ausgelegt hat aufgrund von Atombomben und Wasserstoffbomben. Sehr interessantes Buch. Aber das wollen wir dem Herrn überlassen. Was es immer sein wird, das ist nicht unsere Sorge, die wir haben. Auf jeden Fall, die kosmischen Kräfte kommen ins Wanken im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn. Wir lesen das in Jesaja 13, Vers 10. Wir lesen das in Hesekiel 32, Vers 7. Auch in Zacharia 14, Vers 6 und 7. Und auch Matthäus 24, Vers 29 spricht davon, von Erdbeben, von Luftbeben, von Verdunkelung der Himmelskörper, die da sein werden. Eben die Völker erzittern, die Völker erglühen, haben wir gehört. Und in diesem für die Völker so beängstigende Ereignisse lässt nun der Herr seine Stimme hören. Und es ist die Stimme Gottes, vor der die gesamte Menschheit erzittert. An anderen Stellen in der Bibel wird uns deshalb das Reden Gottes mit Donnern verglichen. Und jeder, der von Ihnen schon mal in ein richtiges Gewitter gekommen ist, der weiß, was das bedeutet. Und wer von Ihnen in Norddeutschland wohnt, der hat den Vorteil, Gewitter kommen und gehen schnell. Aber wer schon mal erlebt hat in den Bergen oder im Mittelgebirge, wie Gewitter sich verfangen können. Und wenn es dann donnert, das ist dann nicht mehr lustig, wie die Schweizer sagen. So schön. Weißt du noch, wir hatten vor Jahren ein Zeltlager, die Jungen zwar noch nicht da, wir hatten aufgebaut in einem engen Schwarzwaldtal, da kam nachts ein Gewitter, das bei den Donnerschlägen, da, wir haben auf dem Erdboden geschlafen, Luftmatratze, da die Erde gezittert und wir sind dann alle in Autos gesessen, haben gewartet, bis das Gewitter vorbei war. Eines der heftigsten Gewitter, das ich je erlebt habe. Eben, dem haben wir Menschen nichts entgegenzusetzen. Das wird damit zum Ausdruck gebracht. Wenn Gott seine Stimme erhebt, erzittern die Völker. Deshalb Offenbarung 4. Von seinem Thron geht Donner aus. Das ist Gottes Reden. Wenn er sagt, dann geschieht's, dann hat die Menschheit dem nichts entgegenzusetzen. Gottes unwiderstehliches Handeln. Die Propheten sprechen auch in diesem Zusammenhang vom Brüllen des Löwen. Und wir wissen, vor dem brüllenden Löwen erzittert man ebenfalls, ich habe das einmal erlebt, ein Löwe 5 Meter weg von mir, der richtig gebrüllt hat, aber zwischen uns war ein Gitter gewesen. So. Aber einmal wirklich im Zoo erlebt, ein Löwenmännchen, das richtig gebrüllt hat, haben alle Knochen gezittert. Das geht einem durch und durch. Also nicht nur irgendwie so, uah, sondern richtig, richtig gebrüllt hat. Eben an anderer Stelle sprechen die Propheten vom Brüllen des Löwen. Und sowohl Israel wie die Nationen erschrecken vor dieser Stimme Gottes, von diesem Handeln Gottes mit diesen Ereignissen. Allerdings wird der Herr dann seine Stimme zur Rettung seines Volkes erheben und die Nationen werden über das für sie hereinbrechende Gericht erzittern. Das lesen wir beispielsweise Jeremia 31, Vers 4. Denn so hat der Herr gesprochen, wie der Löwe und der Junglöwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt oder brüllt, steht da, vor ihrer Stimme nicht erschreckt und vor ihrem Lärmen sich nicht duckt, so wird der Herr der Heerscharen herabsteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu kämpfen. Wie schwebende Vögel, so wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen, beschirmen, erretten, schonen und befreien. Es ist der Herr selbst, der seine Stimme erhebt, der ein gewaltiges Heerlager hat, das sein Wort vollstreckt. Und einmal bezieht sich dieses Heerlager auf die Invasion aus dem Norden, die Joel hier beschreibt. Obwohl sie Feinde Israels sind, bezeichnet Gott dieses Heer als sein Heer, obwohl sie Feinde Israels sind. So konnte der Herr auch in Jeremia 25, Vers 9 Nebukadnezar, den Zerstörer des ersten Tempels, als meinen Knecht bezeichnen. Diesen heidnischen König, der erst noch durch und durch gedemütigt werden musste. Und trotzdem nannte ihn der Herr meinen Knecht. Und da sehen wir etwas von der Größe und Souveränität Gottes. Die Feindschaft der Völker richtet sich gegen sein Volk Israel und damit gegen ihn selbst. Und trotzdem gebraucht er diese Feindschaft gegen ihn als Vollstrecker seines Wortes und seines Willens. Das ist Gottes Souveränität. Damit ist das Böse niemals entschuldigt. Das Böse wird am Ende gerichtet. Aber das ist die Größe Gottes. dass er sogar das, was gegen ihn gerichtet ist, gebraucht, dass er zum Ziel kommt. Denken Sie an Psalm 2, Vers 4. Da kommen die ganze Feindschaft der Völker gegen den lebendigen Gott. Lasst uns zerreißen ihre Banden und von uns werfen ihre Stricke. Dann kommt's. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Das ist seine Größe. Er gebraucht das, dass sein Wille geschieht, obwohl er es am Schluss richtet. Und lesen Sie einmal unter diesem Aspekt das Buch Offenbarung. Die Offenbarung ist uns nicht als eine Lostrommel gegeben, wo wir dann nach unseren eigenen Vorstellungen so Dinge rausziehen und hindrehen. Nicht als ein Spekulationsbuch, wo wir dann auf alle möglichen Ideen kommen, wie und was das sein könnte. Die Offenbarung ist uns als was ganz anderes gegeben. Die Offenbarung ist uns als ein ganz großer Mutmacher gegeben. Auch wenn sie uns die letzten dunklen Entwicklungen zeigt, die auf dieser Erde geht und nichts beschönigt. Nichts in schönes Licht stellt. Was kommen wird, wird furchtbar sein. Wir lesen das ja gerade. Aber sie ist ein Mutmacher. Und das lesen Sie schon in Offenbarung 1, Vers 1. Da heißt es nämlich, nicht Offenbarung der letzten schrecklichen Ereignisse, Offenbarung Jesu Christi. Die Offenbarung hat ein Ziel, dass die Größe des Herrn Jesus in einmaliger Weise aufleuchtet. Alle 65 Bücher der Bibel laufen hier zusammen. Er steht über den Dingen. Und je wilder es auf dieser Erde tobt, ihn kann es nicht erschüttern. Und am Ende kommt er zu seinem Ziel. Lesen Sie einmal unter diesem Aspekt die Offenbarung und dann ist es wirklich ein ganz, ganz großer Mutmacher. Und dann verliert vieles, was uns Angst machen möchte, was uns leben möchte, seine Kraft. Auch wenn die Ereignisse erschütternd sein werden, wir werden nicht schön reden. Aber das wird es im richtigen Licht sehen. So souverän ist unser Herr. Von seinem Heerlager spricht er her, wo sogar um die Feinde Israels geht. Möglicherweise klingt aber in Vers 10 und 11 auch schon das Eingreifen Gottes zur Rettung seines Volkes an und das damit verbundene Gericht über die Nationen, die vorher gegen ihren Willen seinen Willen erfüllen mussten. Also die Wende, wenn er von seinem Heerlager spricht. Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, sein Heerlager. Joel stellt in Vers 11 die Frage, wer den kommenden furchtbaren Tag des Herrn ertragen kann. Und es gibt Menschen, die Unvorstellbares für uns ertragen haben. Ich habe selbst schon mit Holocaust-Überlebenden zu tun gehabt, in Israel in einem Pflegeheim und einem Erholungsheim für Holocaust-Überlebende. Menschen, die Unvorstellbares ertragen haben. Ich habe von einem Mann, ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber gehört, wie er tagelang unter einem Berg von Leichen überlebt hat im KZ, sich ernährt durch das Regenwasser, das durch die Leichen durchgeflossen ist, bis die Alliierten ihn gefunden haben, als sie die Leichenberge wegräumten. Kann man sich nicht vorstellen, was so ein Mensch erlebt hat, durchlebt hat. Wir wissen von Menschen, die waren tagelang in Bergwerke verschüttet, in Häuser verschüttet, muss furchtbar sein, furchtbare Leiden und Qualen. Es gibt Menschen, die den Verlust ihrer Familie ertragen haben, schwerste Verletzungen und Verstümmelungen nach einem Unfall. Aber das wird alles nicht sein gegen den kommenden Tag der Herr, was wir uns auch nur vorstellen können am Ende. Er wird für eine sündige und verlorene Menschheit unerträglich sein. Und dann kommt der Schrei aus Offenbarung 6, Vers 16, ihr Berge fallt über uns, ihr Felsen bedeckt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Das wird Realität sein. Unertragbar, der kommende Tag des Herrn für eine verlorene Menschheit. Es ist aber das Schöne, ich brauche mich vor diesem kommenden Tag des Herrn als Kind Gottes nichts mehr zu fürchten. Eben, es geht nicht nur darum, dass wir das ertragen könnten, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir gerettet sind. Nicht durch unser eigenes vorbildliches Leben, durch unsere eigene Frömmigkeit, durch unsere eigene Anstrengung, sondern allein durch das vollkommene Opfer unseres Herrn Jesus. Und erst wenn wir verstehen, was der Tag des Herrn sein wird, werden wir auf der anderen Seite verstehen, was für eine Gnade das ist. gerettet zu sein durch das vollkommene Opfer unseres Herrn. Wie es in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 steht, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Auf der einen Seite sind wir uns heute viel zu wenig bewusst, uns geht es ja äußerlich gut, trotz Börsenkrach, trotz Katastrophen und so weiter, kann sich auch mal alles ändern. Aber wir sind uns viel zu wenig bewusst, was dieser unerträgliche Tag des Herrn für die Menschheit einmal sein wird. Auf der anderen Seite sind wir uns viel zu wenig bewusst, was für ein unfassbares Geschenk die Gnade Gottes ist, die uns in Christus Jesus geschenkt ist. Und als solche Begnadigte, die das erkennen, wollen wir doch beten, dass immer noch Menschen gerettet werden, nicht dabei stehen bleiben, wie schlimm und furchtbar das in dieser Welt ist. Das ist genug schlimm und furchtbar. Sondern lasst uns darum beten und ringen, dass immer noch Menschen gerettet werden, solange noch Zeit ist. Lasst uns auch beten für Israel, dass der Herr doch bald durch alles hindurch mit seinem Volk zum Ziel kommt, durch diese ganze Geschichte von Blut und Tränen, mit seinem Volk zum Ziel kommt und den Rest seines Volkes errettet. Und heute schon viele aus seinem Volk ihn als ihren Retter erkennen. Jetzt spricht Joel in diesem Zusammenhang vom Gericht über Israel, bevor er auf die übrige Menschheit zu sprechen kommt. Ich habe gesagt, der Tag des Herrn hat sich vorerfüllt in der Invasion der Assyrer über das Zehnstämmereich, in der Invasion von Babylon über das Südreich. Aber der Herr ließ damals sein Volk mit dem angedrohten Gericht nicht einfach ins Verderben laufen, sondern immer noch gab er die Möglichkeit zur Umkehr. Und erst als trotz dem langen, geduldigen Warten Gottes keine Umkehr geschah, erst da brach das Gericht los. Und genauso wird es auch sein mit dem kommenden Tag des Herrn. Er lässt noch Möglichkeit zur Umkehr, viel länger, wie ich sie lassen würde, auch mit der Menschheit. Wenn wir denken, als warum tut der Herr nicht eingreifen? Viel länger. Er lässt noch Zeit zur Umkehr, aber am Ende, für die, die nicht umkehren, wird der kommende Tag des Herrn kommen.